Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast.
Da ist er dabei. Tino Meyer, zurück aus Wien, vom Wien-Marathon, erfolgreich absolviert. Tino, guten Tag. Du bist mein Mann des Wochenendes.
Oh, hallo Jens. Mensch, das ist ja meine Begrüßung. Ich wollte sagen, ja, ich habe gefinisht, aber du machst mich ja glattweg schon mit einer Anmoderation sprachlos.
Ja, wen sollte ich denn jetzt von Dynamo Dresden nehmen? Also von daher.
Na, das ist zugegebenerweise schwierig. Selbst nach
die Fanszene mit der Kojo hätte ich noch nehmen können. Aber
das wären dann aber die Männer, Frauen und Kinder des Wochenendes.
Ja, sozusagen. Du hast den Wien-Marathon erfolgreich absolviert. Erzähl uns von der österreichischen Hauptstadt. Das war deine Premiere in Wien?
Nee, ich war vor Lichtjahren schon mal dort, aber ich kann mich ehrlicherweise nicht erinnern. Von daher können wir ruhig sagen, es war sozusagen die Premiere und es war sehr, sehr schön in Wien. Und ich habe mich mit den Worten verabschiedet, dass ich auf jeden Fall nochmal wiederkomme, weil ich konnte keinen deiner Sightseeing-Tipps umsetzen, weil schlicht keine Zeit dafür blieb.
Warum habe ich dir die überhaupt gegeben?
Damit ich mich schon mal damit anfreunden kann, identifizieren kann, schon mal, damit ich ein bisschen Vorspannung aufbauen kann. Und ich muss ja aber sagen, Wien ist ja viel größer. Du hast mir ja Tipps gegeben, da reicht ja ein Tag nicht. Nee. Das eine ist ja links, das andere rechts auf der Karte. Und wobei Wien, das ist auch so eine Erkenntnis meines Wochenendes, ein sehr, sehr gut ausgebautes
öffentliches Nahverkehr. Perfekt. Ja. Perfekt. Ja. Wenn der öffentliche Nahverkehr in einer Stadt funktioniert, dann in Wien. Und es ist wirklich traumhaft und auch gar nicht so teuer. Also ich würde mal sagen, die Einzelfahrt in Dresden, ich habe jetzt neulich geguckt, ich glaube, wir sind mittlerweile bei 3,20 Euro. Ja. Das sind 6,40 Mark.
Ja. Lass uns mal bitte bei Euro bleiben. Da kann ich dir nämlich sagen, dass eine Stunde Wien für 2,40 Euro zu haben ist.
Na. Und warum müssen wir da 3,20 Euro in Dresden zahlen? Mhm. Wirklich, die DVB werden immer Jahr für Jahr zum Verkehrsunternehmen des Jahres und des Jahrhunderts gewählt. Aber 3,20 Euro? Und Ende Dezember hatte ich noch 3 Euro bezahlt. Also, aber okay.
Nee, also das war, also nicht nur deshalb war Wien sehr angenehm. Was ich umgesetzt habe dann am Sonntag nach dem Finishen, den ein oder anderen kulinarischen Tipp, wobei Wiener Schnitzel ja musstest du mir nicht empfehlen, das war ein Selbstgänger. Und ich habe auch Eis in Massen in mich reingestopft. Ich habe österreichisches Bier getrunken. Es war sozusagen Sonntagnachmittag ein Festtag.
Hm. Kaiserschmarrn nicht.
Kaiserschmarrn gab es dort in der Karte nicht. Und ehrlicherweise war ich dann auch irgendwann, ich könnte ja sagen, Jens, du weißt doch, wie es ist, wenn du einen Marathon gelaufen hast. Aber nee, du weißt es eben nicht. Es ist dann schon so, dass man du merkst, ich bin noch, hab noch.
Ich merk schon.
Bin noch aufgedreht.
Jetzt lacht sogar mal Paul Willkohler, glaube ich, wenn er den Podcast hört.
Ja. Obwohl, der Paul hätte den auch durchgezogen. Da bin ich mir sicher.
Ich meinte wegen deiner lustigen Bemerkung, dass ich noch keinen Marathon absolviert hätte.
Ja, das stimmt. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn du so einen Marathon hinter dir hast, brauchst du zwar irgendwie was zwischen die Kiemen sozusagen, aber es geht dann auch nicht unendlich viel. Irgendwann ist man satt.
Mhm. Erzähl mal über den Sonntag. Es war kalt, oder? Also wir hatten uns ja, du wirst dich vielleicht dran erinnern, am Samstagabend gehört, um über die aktuellen Ereignisse bei Dynamo Dresden zu sprechen.
Da war es schon eisig in der Leitung, ja.
Genau. Es war auch eisig in Dresden. Dann bist du schlummern gegangen und hast dich mental und im Kopf auf den Wien-Marathon vorbereitet.
Ich hatte den Wecker für 6.15 Uhr gestellt, war aber stabil 5.50 Uhr munter. Bin also aufgestanden, habe etwas mich, wie soll ich sagen, ich glaube Fachdeutsch sagt man, ich habe etwas mobilisiert. Ich habe da ja, hatte ja in der Vorbereitung mal von meinen Leistenproblemen und von der Murmeltiersalbe erzählt, du erinnerst dich vielleicht. Und habe dann aber auch bei der Physiotherapie die ein oder andere Übung gezeigt bekommen und mache die jetzt auch immer. Und was soll ich dir sagen? Ja, es hilft Tatsache. Habe das also auch Sonntag früh gemacht, war dann frühstücken, 2000 Kaffee, 2 klitzekleine Brötchen, also wirklich kleine Brötchen, die jetzt so eine Sonntagshapperl oder so. Und bin dann mit dem öffentlichen Nahverkehr Richtung Praterstern gefahren vom Hauptbahnhof. Praterstern und dort Alte Donau bin ich ausgestiegen. Dort war dann das Startgebiet. Und hatte natürlich tolle Begleitung. Georg und David, eigentlich war ich ja mit denen erst im Ziel verabredet. Ne? Nach meinem Döner-Desaster von Frankfurt hatten die ja gesagt, lass uns Wenn wir Wien gefinisht haben, alle zusammen Schnitzel essen als alte Dresdner. Mhm. Wir haben uns aber auch schon vorher getroffen und sind dann auch zusammen zum Start gegangen, was total toll für mich war, weil ich hatte sozusagen nicht nur den Tagen zuvor, sondern eben auch am Marathontag einen Ortskundigen um mich herum, was es durchaus einfacher macht.
Mhm. Wie viele Teilnehmer waren denn dabei? Es war ja auch ein Marathon hier in der Gegend, habe ich gelesen, irgendwie bei einer Stadt in der Nähe von Halle, wurde, glaube ich, auch gelaufen. Da waren rund 9000 Teilnehmer mit dabei.
In Wien waren es mehr.
Siehst du? Na logisch, genau. Wien ist auch schöner.
Logisch, da will ich dir gar nicht widersprechen. Absolut, genau. In London wurde auch gelaufen, ich glaube, der ist noch ein Ticken größer. Mhm. Sagen wir mal, Wien pendelt sich sehr, sehr gut zwischen den beiden Städten mit L ein.
Okay.
Ja, und dann ging es Punkt 9 los und es war so 3-4 Grad, aber die Sonne schien, sodass es in der Sonne durchaus angenehm war. Und für einen Marathonläufer waren das Tatsache perfekte Bedingungen von der Temperatur. Es war ein Ticken zu windig, aber wer will denn gleich meckern? Insgesamt lief es sehr, sehr gut. Ich war sehr, sehr zufrieden und habe mich ordentlich durchgekämpft und war dann auch im Ziel glücklich, es geschafft zu haben und war aber irgendwie auch stolz, eine doch neue Bestzeit für mich hingelegt zu haben und fand das am Ende sehr, sehr cool und war sehr, sehr euphorisiert am Sonntagnachmittag.
Mhm. Was ist denn die neue Zeit, deine persönliche Bestzeit?
2:50:44.
Stark.
Da blieb die Uhr stehen, wie doch es immer so schön heißt. Stark. Also die Uhr blieb da nicht stehen, nur meine am Handgelenk, weil die große finnische Uhr, die läuft ja weiter für alle. Die dann noch ins Ziel kommt, genau.
Da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben gestern über Marathons gesprochen in der Redaktionssitzung und einer unserer News-Sprecher hatte wohl am Morgen verkündet, dass beim Marathon, der hier in Sachsen war, der Sieger eine Zeit, der kam in rund 2,5 Stunden ins Ziel. Da haben wir dann alle aufgejault und gesagt, na, kann man wenigstens die richtige Zeit nennen. Also rund 2,5 Stunden, ja, ist, wie wenn man sagt, ja, sie schossen etwas mehr als 2 Tore. So, wo man dann würfeln kann, wie viele Tore sie geschossen haben. Und das habe ich ja jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren, wo wir auch diesen Podcast machen, gelernt, dass für Marathonläufer, für Läufer überhaupt, diese Zeit wirklich ein Heiligtum ist. Und beim 100-Meter-Sprint sagst du ja auch nicht, ist in rund 10 Sekunden ins Ziel gekommen.
Richtig, richtig.
Man muss die Zehntelsekunde nicht nennen beim Marathon.
Die wird, glaube ich, auch nicht gestoppt. Also genau. Klar, könnte man sie wahrscheinlich ausweisen, wird aber nicht getan. Also ich glaube sogar, der Marathonläufer würde sagen, ich bin jetzt 2,50 tief, genau, oder hoch gelaufen.
Genau.
Sozusagen, ja. Genau.
Also, Marathon absolviert, fängt jetzt schon die Vorbereitung auf den Waldsee an, auf dein Triathlon?
Naja, wenn ich dir jetzt sage, dass ich heute früh schwimmen war, wirst du sagen, die geht tatsächlich los. Nee, ich gehe ja Dienstag gerne früh schwimmen. Klar. Und habe das auch heute gemacht, weil es hat auch einen sehr, sehr guten regenerativen Charakter. Mhm. Ja, habe ich im Zuge der Vorbereitung so ein bisschen gemerkt, so eine Partie Schwimmen ist gut. Habe ich mich jahrelang schwer getan, jetzt kann ich einigermaßen kraulen. Alle Schwimmer würden aufjaulen, wenn sie mich sehen, weil es ist, glaube ich, technisch jetzt nicht irgendwie ansehnlich, aber es ist danach immer noch Wasser drin, wenn ich rausgehe. Also vom Umflügen her beim Kraul geht's gerade noch so. Mhm.
Seid ihr da jetzt so eine Kraulgruppe, also, oder schwimmst du für dich allein? Stell mir das so dienstags vor, Mensch, Dino, was ist denn bei Dynamo los, dass man da so ein bisschen befragt wird, oder schwimmst du da für dich allein?
Also wenn ich früh schwimmen bin ich immer noch inkognito. Was auch besser ist, weil ich ja dann irgendwann spätestens kurz vor der Dusche die Brille absetze und dann bin ich irgendwie eher Maulwurf, irgendwie Kaulquappe und Maulwurf in einem und da wird es wirklich eng, da ist es besser, wenn ich nie angesprochen wäre. Mhm.
Also ich bin am Wochenende dann doch häufiger auf die Situation bei Dynamo Dresden angesprochen worden. Aber
ja, du, ich ja auch in Wien, die beiden Dresdner.
Siehst du? Die wollten die Information haben, aus erster Hand haben.
Das war Samstag unser Thema gewesen und Sonntag früh vorm Start auch. Das war das Gute, es hat die Zeit so ein bisschen vertrieben. Und was soll ich dir sagen? Vom Georg, die Mutter, die war Samstag auch im Stadion, mhm, beim Heimspiel gegen Viktoria Köln. Sie hat ihrem Sohn nach Wien also eine Nachricht geschrieben mit einem Wort, das hieß wie? Sinnlos. Sinnlos.
Sinnlos ist wirklich so ein schönes sächsisches Wort.
Und es trifft aber das Spiel auch ein bisschen, oder?
Ja, na klar.
So ein bisschen. Müssen
wir nicht drüber nehmen.
Ja.
Wir werden gleich ausführlich mit Uwe Karte über die Situation sprechen, auch nochmal über die ganze Geschichte, über die Trainerwechsel, die er auch schon miterlebt hat und er hat alle nach der Wende erlebt. Natürlich auch nochmal über die Trennung von Markus Anfang. Zunächst mal Heiko Scholz aus meiner Sicht ein guter Move, dass man den in den Verein durch damals Ralf Minge integriert hat und dass man so einen festen Dynamo-Co-Trainer hat. Denn jeder Cheftrainer, der nächste wahrscheinlich auch, bringt ja seinen persönlichen Co-Trainer mit. Und dann hat man eben noch einen Heiko Scholz und sagt, okay, mit dem muss das Trainerteam oder sollte das Trainerteam dann auch zusammenarbeiten. Bei Markus Anfang, muss man sagen, hat das hervorragend funktioniert. Das war nicht bei jedem Dynamo-Trainer in den letzten Jahren der Fall, aber die haben wirklich harmoniert. Und das wird auch gleich Heiko Scholz nochmal sagen. Also das war auch eine Trainertrennung, die ihm schwer gefallen ist. Aber ich sag mal so, Heiko Scholz ist ein, in Anführungszeichen, treuer Soldat. Der handelt dann wirklich auch im Sinne des Vereins.
Jens, genau so ist es. Ich meine, du hast gesagt, kluger Schachzug, klar, ist wahrscheinlich auch schwierig für den Heiko Scholz, keine einfache Aufgabe, immer wieder neu parat zu stehen. Auch die Situation jetzt, du hast es wirklich, glaube ich, ja, man kann fast freundschaftlich dazu sagen, Verhältnis zu Markus Anfang angesprochen. Und wir haben es ja auch in unseren Reaktionen, die wir auf unsere Sonderfolge am Sonntag erhalten haben, immer wieder gemerkt, Markus Anfang hat Tatsache hier Spuren hinterlassen.
Er hat ein brutales Standing noch. Ja, also ich sag mal, knapp 50% können diese Trainertrennung immer noch nicht nachvollziehen.
Ich meine, wir werden es dann im Gespräch mit Uwe sicher auch nochmal rausarbeiten. Er ist und bleibt ja auch kein schlechter Trainer. Das Einzige, was ausgeblieben ist, sind die Ergebnisse. Und ja, die Art und Weise des Spiels am Samstag gegen Viktoria Köln ließ dann den Verantwortlichen ja Tatsache keine andere Wahl als zu handeln. Weil es war ja dann wirklich ein Trauerspiel.
Und man muss eben auch eins sagen, bei aller Wehmut, mit den Trainern ist es quasi so wie mit der Beziehung. Man weiß eigentlich zu Beginn, wenn man den Trainer einstellt, dass es ähnlich wie in der Beziehung irgendwann mal vorbei sein kann. Nichts ist für die Ewigkeit. Klar, es gibt die Fälle Streich und Schmidt in Heidenheim, aber das sind eher die Ausnahmen. Irgendwann geht's dann halt zu Ende. Bei dem einen Trainer früher, bei dem anderen Trainer später. Und irgendwann geht auch jede Beziehung mal zu Ende.
Ja, das ist ja fast schon lyrisch, da ist ja fast profan, wenn ich jetzt hier irgendwelche fußballerischen Dinge anhänge. Ne, ich hätte mir ja vorstellen können, was natürlich jetzt auch nur reines Wunschdenken und fern jeglicher Realität ist, dass diese Mannschaft einfach mal eine Markus Anfang Pause gebraucht hätte. Einfach mal 3 Wochen nicht Markus Anfang sehen, aber was gar nicht am Markus Anfang selbst liegt, sondern damit einfach mal wirklich diese eine neue Ansprache da ist, einfach mal den Kopf frei machen und dann kommt er wieder und dann spielen die weiter den guten Fußball. Aber das ist vielleicht ein bisschen auch eine romantische Vorstellung, die vielleicht auch fern wirklich jeglicher Realität ist.
Ich wusste gar nicht, dass du so ein Romantiker bist. Also das gefällt mir gerade gut. Wollen wir mal Heiko Scholz hören, was er so heute gesagt hat zur Situation. Natürlich vor dem so wichtigen Sachsen-Pokal-Halbfinale beim FSV Zwickau.
Das Interview.
Scholle, ich kann mir vorstellen, für dich waren die letzten Stunden auch nicht ganz einfach. Ihr hattet einen guten Draht den beiden, zu Junge und Anfang. Wie ist es für dich persönlich, menschlich?
Ja, das war wirklich der Sonntag, wo das dann rauskam. War natürlich für uns alle, fürs Trainerteam, für Mannschaft, Umfeld, alle, war das ein schwieriger Tag, sehr emotional. Da haben wir auch ganz wenige Worte gelassen und sind wir dann zum Laufen übergegangen, haben ein bisschen Spielersatztraining gemacht und ich glaube, da waren noch nicht viele Worte nötig. Da hat sich jeder seine Gedanken gemacht und da war sehr, sehr emotional.
Und du bist und bleibst ein treuer Diener deines Vereins, der Sportgemeinschaft.
Ja, das sind ja auch für mich immer so komische Momente, wenn sowas ist, aber am Ende bin ich, sage ich mal, der sogenannte Dynamo-Co-Trainer. Ja, aber das ist ja auch was Gutes, dass man auch loyal zu seinen Trainern ist. Und das war, kann ich nochmal betonen, eine überragende Zusammenarbeit. Aber das ist natürlich dann auch Verpflichtung für mich, auch für Dynamo, wenn der Geschäftsführer, die Geschäftsführer oder der Aufsichtsrat sagt, pass auf Scholle, du musst das jetzt interimsweise übernehmen. Und da konnte ich auch nie lange, die Zeit war ja auch nie lange, da musste ich ja sagen. Und das ist auch für mich eine Verpflichtung, jetzt doch das Beste rauszuholen. Und wie es dann im Sommer weitergeht, ich habe auch jetzt keinen Vertrag, aber das ist jetzt überhaupt nicht wichtig. Alles jetzt zur Seite schieben, es geht jetzt nochmal 5 Wochen um Dynamo Dresden und dann werden wir sehen, was wird.
Du kennst die Rolle, wenn man einspringen muss, auch hier in Dresden. Was kannst du jetzt bewirken?
Ja, die Rolle, das war ja damals in Dresden war es ja ein bisschen anders. Das war ja das erste Spiel, wo ein Trainer gehen musste. War ein bisschen anders wie jetzt. Ich hatte natürlich jetzt, ich glaube, waren es jetzt 4 Trainer. Wir hatten ein Weltklasse-Verhältnis jetzt mit Markus und Flo. Vom Ganzen, vom Menschlichen und auch von den Inhalten her, glaube ich, oberstes Regal. Und jetzt war natürlich wichtig mit der neuen Konstellation, wenn er denn Willi Weise, den kenne ich ja von der A-Jugend und wir haben in der Zweitliga mit dem Couch schon zusammengearbeitet. Und Ulf ist jetzt neu dazu. Gut, wir sind jetzt schon jahrelang Kumpel, aber sportlich hat man jetzt auch noch nie so viel zu tun gehabt. Das ist natürlich das jetzt erst einmal Aufarbeitung, ganz schnell. Wir haben ja auch wenig Zeit. Was kann man machen? Wie geht man jetzt ran? Und ja, das haben wir jetzt in den letzten 2 Tagen. Wir waren, glaube ich, jetzt wirklich jeden Tag 6-7 Stunden zusammen.
Wie teilt ihr euch rein in die Aufgaben? Wie sieht das genau aus?
Jeder bringt seine Erfahrung mit. Mit Willi Weise haben wir natürlich einen jetzt, der vor 4 Wochen seinen Fußballlehrer abgeschlossen hat. Also da sind wir auf dem modernsten Stand. Ulf Kürsten, wenn der was sagt, das ist eigentlich Gesetz. Der hat 100 Länderspiele und weiß ich wie viele Bundesligaspiele. Und meine Erfahrung ist auch wichtig. Ne? Ich kenne das Geschäft schon über, weiß ich, 40, 45 Jahre. Und wir gemeinsam als Team werden auftreten und wir gemeinsam werden die Mannschaft so vorbereiten, dass wir möglichst erfolgreich sind.
Wer hat sich so gemeldet seit Sonntag bei dir?
Ja, ich habe viele. Es ist ja jetzt nie Glückwunsch oder irgendwas, weil das ist ja eine traurige Situation eigentlich. Aber es gab natürlich auch, kann ich ihn nennen, habe ich mich auch sehr gefreut, Rudi Völler. Der hat schon früh angerufen. Also da sieht man erstmal, was auch Dynamo Dresden für eine Strahlkraft hat. Dass der Sportdirektor vom DFB, der jetzt eine WM vorbereiten muss, an uns denkt. Aber natürlich auch geschuldet, weil wir auch zusammen 2 Jahre gespielt haben. Aber es gab auch schon ganz vielen Ex-Kollegen nochmal, die auch alles auch bedauern mit Markus, ganz, ganz klar. Aber die natürlich uns jetzt für die letzten 5 Spiele auch alles Gute wünscht, dass wir hier noch einen ordentlichen Saisonausgang kriegen.
Habt ihr die Köpfe frei bekommen?
Ich habe nur der Mannschaft mitgegeben, wir können jetzt nicht mehr, das ist Vergangenheit. Wir müssen jetzt im Jetzt sprechen und das habe ich den Jungs auch gesagt, dass auch die Jungs in der Pflicht sind. Wir müssen an unsere treuen Fans denken, die uns, glaube ich, bis zum letzten Spiel voll hinter der Mannschaft, hinterm Trainer stand. Und da sind wir im letzten Spiel vielleicht was schuldig geblieben. Und das müssen wir so schnell wie möglich wieder gut machen. Und ich habe den Jungs auch gesagt, einen Tag Trauer und dann geht es wieder nach vorne. Das ist das Profigeschäft, leider ist es so. Und ich denke, so die ersten Einheiten, wir haben natürlich auch klar gesagt, wir brauchen jetzt nie von irgendwelchen Zielen und irgendwelchen Gespenstern oder Träume. Träumen kann man immer alleine für sich zu Hause. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt jede Trainingseinheit nutzen. Ich habe auch den Jungs gesagt, dass wir jede Trainingseinheit so nutzen, so wie wir das vorgeben. Und wenn da einer mit dem Kopf woanders ist, was sein kann, weiß ich nicht, dann ist es so. Aber dann brauchen wir den nicht. Wir brauchen jetzt die 4, 5 Wochen Dynamo Dresden. Und da geht es nicht um Scholz, Willi, Kirsten. Es geht ganz einfach um Dynamo Dresden. Und das wollen wir von Stunde zu Stunde, Training zu Training. Und es ist eine Floskel, aber Spiel zu Spiel. Aber in unserer Situation ist das wichtig. Wir müssen ganz kleine Erfolgserlebnisse wieder sammeln, dass wir wieder dieses Gefühl, diese Selbstverständlichkeit für Siege kriegen. Klar werden wir unsere Idee auch ein bisschen mit reinbringen und das verknüpft, dass wir dann einen guten Plan haben. Aber für mich sind die Basics viel, viel wichtiger. Das sind Einstellung, Zweikampfverhalten, Intensität und dann kommt der Fußball von alleine.
Und das zählt dann schon am Mittwoch in Zwickau, weil für die Zwickauer ist es quasi gefühlt das Spiel des Jahres. Die freuen sich auf euch.
Können sie auch und wir freuen uns genauso, weil das für uns ist dasselbe Spiel des Jahres. Weil wir wollen ins Endspiel und wollen den Pokal holen. Weil ich brauche ja nicht erzählen, die Tabellensituation wisst ihr. Das ist ganz wichtig für einen Verein und das ist wie ein Europacup-Spiel morgen.
Er hat quasi das Sachsen-Pokal-Halbfinale zum Europacup-Spiel ausgerufen. Also quasi zum Europacup-Spiel des kleinen Mannes.
So weit sind wir jetzt gekommen. Ja. Dynamo im April 2024, Europapokal in Zwickau. Wer hätte das gedacht? Hm. Noch vor einem halben Jahr, ja.
Was glaubst du, Torhüterwechsel? Er hat es noch offen gelassen.
Hängt Tatsache wirklich, glaube ich, ein bisschen von der Form und Verfassung von Stefan Triljatscher ab. Ist er wirklich schon so weit, so ein Spiel zu spielen? Aber ist natürlich auch irgendwie jetzt eine gute Gelegenheit, um ihm da diese Chance zu geben. Eingedenk der Tatsache, dass du vielleicht auch irgendwie der Torwart in dem Spiel nicht die entscheidende Größe sein könnte, vielleicht. sodass er da zur Spielpraxis kommt, um dann vielleicht mit dem frischen Wind, vielleicht geht es ja dann auch richtig gut, zu sagen, okay, und jetzt bleibt er drinnen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Weil das ist ja die Komponente, die auch schon in der letzten Woche diskutiert wurde. Bei allem, was man sagen kann, also es trifft jetzt Kevin Broll sicherlich keine Schuld, aber natürlich zählen viele gerade im Dynamo-Land 1 und 1 zusammen und sagen, seitdem der hinten in die Kiste steht, gibt es keine Siege mehr in Hülle und Fülle, sondern ist man das zweitschlechteste Team. Ich sehe da keinen richtigen Zusammenhang, aber es ist natürlich Tatsache.
Na, ich sehe da ehrlicherweise gar keinen Zusammenhang, außer, dass die Tatsache so ist, ja. Ja.
Aber das die Ergebnisse halt.
Genau. Das ändert mit dem anderen, glaube ich, nichts zu tun. Wir haben das ja auch schon angesprochen. Es gab nie dieses richtige Kevin Broll Gedächtnisspiel.
Also ein letzte Spiel. Aktion 1860 München.
Na, da ja, dachte ich, ja, so. Na klar, aber eben dann war es die Aktion, aber halt nicht das gesamte Spiel. Nun muss man dieses Spiel auch nicht jetzt heraufbeschwören. Aber Stefan Trillacher hat das zum Beispiel gegen Lübeck gehabt und bei Torhütern setzt das dann wahrscheinlich auch nochmal für die nachfolgenden Spiele ganz neue Kräfte frei. Ich glaube, Kevin Broll ist so praktisch die unglücklichste Figur von vielen unglücklichen Spielern, Momenten und Zusammenhängen, die wir da in den letzten Wochen irgendwie festgestellt haben. Manches selbstverschuldet, manches eben äußere Umstände. Und Kevin Broll, glaube ich, kann man jetzt am wirklich allerwenigsten einen Vorwurf machen, dass er da irgendwas mit zu tun hat mit den Ergebnissen. Ich meine, er hat ab und zu mal schlecht hinten rausgespielt. Das hat Stefan Trillacher im Vorjahr auch gemacht. Das ist Kevin Broll auch schon in seiner ersten Dynamo-Zeit ab und zu mal passiert. Aber da ist jetzt zu sagen, okay, das ist jetzt, wir reden ja oft von Puzzleteilen, die jetzt für die Krise verantwortlich sind. Da sehe ich ja nicht mal ein Teilchen.
Personell, eins ist klar, Manuel Schäffler fällt aus, wieder Knie. Dafür nimmt er jetzt Bogdanov mit ins Team, den Nachwuchsspieler, den Ukrainer, der ja dort trifft ohne Ende. Auch kein schlechter Move, also weil der ist unbefleckt, der hat mit der ganzen Situation gar nichts am Hut und sagt, okay, ich versuche mein Glück.
Mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, Dynamo bereitet die neue Saison in der dritten Liga vor.
Mhm. Möglicherweise, von wem wir nicht wissen, ob er nächste Saison in der dritten Liga dabei sein wird. Einer von denen, wo der Vertrag ausläuft, ist Paul Will. Der gehört zum Mannschaftsrat und hat heute auch über die aktuelle Lage bei der Sportgemeinschaft gesprochen.
Paul, kann mir vorstellen, die letzten Stunden waren auch für euch ziemlich schwierig. Wie habt ihr die Entscheidung vom Samstagabend verarbeitet? Wie ist sie in der Mannschaft aufgenommen worden?
Ja, ich glaube, so ein Trainerwechsel ist immer nicht so leicht. Jetzt gerade für mich persönlich, weil ein Trainer, der mich extrem gefördert hat, der mich weiterentwickelt hat. Von daher natürlich mit einem traurigen Auge. Aber jetzt wissen wir natürlich schon, dass jetzt auch die nächsten Wochen und die nächsten Spiele halt auch wichtig werden und deswegen haben wir direkt versucht, den Fokus wieder auf die nächsten Wochen und auch jetzt auf den Mittwoch zu legen, dass wir da uns halt vernünftig präsentieren. Ich glaube, das steht jetzt erstmal im Vordergrund.
Was ist seitdem passiert? Man sagt ja nach einem Trainerwechsel immer, dann kommt vielleicht so eine gewisse Lockerheit ins Team rein. Wie ist das bei euch?
Ja, ob es jetzt bezüglich der Lockerheit irgendwas verändert hat, weiß ich jetzt nicht. Das Trainingsniveau war gut, es hat sich jeder reingehauen, es hat auch das ein oder andere Mal gekracht. Ja, aber ob das jetzt den Rieseneffekt davor hatte zu den anderen Trainingseinheiten, weiß ich jetzt nicht.
Habt ihr jetzt so eine LMA-Stimmung, also nach dem Motto, jetzt können wir eh nur noch rausgehen, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren und wir können endlich mal wieder zeigen, was wir tatsächlich können, welche Qualität auch in unserem Tank steckt?
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach versuchen, dass wir noch so viele Spiele wie möglich haben, einfach das Finale zu erreichen und in der Liga einfach unsere Hausaufgaben zu machen. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, das heißt, wir müssen auf die anderen hoffen. Von daher einfach von Spiel zu Spiel schauen, da unsere Punkte holen, auch mal wieder einen Sieg einfahren. Der würde uns, glaube ich, einfach mal fürs Gefühl ganz gut tun und auch fürs Rundum hier in Dresden wäre das, glaube ich, ganz gut, einfach für die Stimmung auch. Und ich glaube, wir tun jetzt gut daran, wieder die klassische Fußballer-Floskel von Spiel zu schauen, weil jetzt irgendwie groß in die Zukunft gucken oder da irgendwie was planen, was irgendwie in der Zukunft stattfinden kann. Da sind wir gerade nicht in der Position und das wäre auch ein bisschen vermissen.
Zwickau ist kein Freilos, also für die ist das Spiel des Jahres.
Ja, wir haben ja in der Vorbereitung auch gegen die gespielt, da war es ja auch nicht ganz so einfach. Wir haben ja letztes Jahr auch schon ein paar Mal gegen die gespielt. Ja, absolut, die wird dann natürlich jetzt auch ihre Chance, dass wir aus einer schwächeren Phase einfach kommen. Von daher müssen wir da mit 100% auftreten, brauchen eine Top-Leistung und die versuchen wir uns natürlich jetzt hier im Training zu erarbeiten.
Wie ist die Rollenverteilung im neuen Trainertrio?
Der Willi macht so mehr die taktischen Aspekte und die Passübungen und sowas. Scholl ist natürlich auch nach wie vor für die Stimmung zuständig. der Ulf pusht den einen oder anderen Stürmer natürlich bei guten Torschussaktionen und sowas. Die Jungs ergänzen sich schon ganz gut bisher, das passt eigentlich ganz gut zusammen bei den drei.
Glaub schon, so wie es Paul Will beschreibt, das ist natürlich keine einfache Situation. Er hat auch schon ein paar Trainerwechsel mitgemacht für die Mannschaft. Also ich sag mal, 75% der Mannschaft hatte natürlich auch einen guten Draht zu Markus Anfang, haben seine Arbeit geschätzt, auch die Art, wie man Fußball spielt, geschätzt. Deshalb jetzt auf diesen unbedingten Trainereffekt zu hoffen, den es ja dann oft gibt bei Fußballteams, ist so eine Sache, wo man ein Fragezeichen dahinsetzen kann.
Das ist, kommt halt ein bisschen immer darauf an, wie das Verhältnis Trainer-Mannschaft gewesen ist. Du hast jetzt gesagt, drei Viertel des Teams kam mit Anfang gut klar. Ich glaube, dem ist auch so. Und das ist ein Stück weit vielleicht auch die Erklärung. Wir hatten ja dann am Samstag in unserer Analyse zum Trainerwechsel auch gemutmaßt, dass jetzt die Lösung Scholz, Kirsten Weise eher die kleine Lösung ist. Wo ist der Feuerwehrmann? Wo ist der, der jetzt hier Abteilung Attacke ausruft? Und womöglich wäre das für die Mannschaft, so wie sie jetzt dasteht, vielleicht auch das, die falsche Entscheidung gewesen. Vielleicht ist es jetzt auch so, dass Heiko Scholz da mit einer anderen, etwas anderen Ansprache das Ruder auch noch ein Stück weit rumreißen kann. Mal schauen. Von daher, und es ist ja immer auch die Frage, wir können uns ja viele Trainer von außen irgendwie jetzt herbei wünschen oder reden. Die Frage ist ja wirklich immer, wer zur Verfügung gestanden hat und zu welchen Konditionen. Also gar nicht mal zu den preislichen Konditionen, ja, was die Aufstiegsprämie dann gewesen wäre für denjenigen, sondern würde das dann bedeuten, dass derjenige auch im nächsten Jahr in Dresden bleiben muss? Und würde das wiederum aber auch zur Philosophie, zur Spielphilosophie und Ausrichtung des Vereins passen? Das sind ja auch immer so weiterführende Fragen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich darüber nachdenke, und ja, man denkt ja dann doch mal über das Ganze nach, halte ich die Entscheidung für richtig. Jetzt den Sportgeschäftsführer suchen, das hätte man sicherlich eher tun können. Und dem Sportgeschäftsführer zumindest die Möglichkeit geben, mitzusprechen bei der Trainerwahl. Um jetzt nicht einen Trainer zu holen, der ist Feuerwehrmann, der kommt vielleicht mit dem Sportgeschäftsführer nicht klar. Vielleicht klappt das dann, ist aber auch viel Konjunktiv. Es läuft nicht immer so wie beim ersten FC Kaiserslautern vor 2 Jahren. Man muss eben auch sagen, Kaiserslautern hatte mit uns, also mit Dynamo Dresden, einen komplett angeschlagenen Gegner. Und deshalb ist das okay, so wie man jetzt gehandelt hat. Und vielleicht löst Heiko Scholz, löst Ulf Kirsten, löst Willi Weise diese Blockade, dass die Mannschaft Fußball spielen kann, davon bin ich weiterhin überzeugt. Und eins noch, mir hat gestern Pascal Testroth gesagt, für den wäre es auf jeden Fall, ja, in Anführungszeichen, eine Ehre, mal mit Ulf Kirsten zu trainieren. Das ist natürlich schon der Torjäger schlechthin der 90er Jahre.
Das stimmt, und ich finde, weil wir ja schon nach vorne geblickt haben auf die kommende Saison, das ist ja der Gedanke von Thomas Narndorf gewesen in unserer Folge vom Wochenende. Wenn Willi Weise das gut macht, ich meine, ich kenne jetzt wirklich die Gedankenspiele des Vereins nicht, aber warum nicht mit Willi Weise in die Zukunft gehen? Wenn der Mann dafür schon praktisch bereit ist, das selber will, warum nicht? Also das wäre auch mal so ein überraschender Move, um mal dein Vokabular zu gebrauchen.
Bevor wir jetzt rangehen in die Runde mit Uwe Karte, der Hinweis und natürlich der Dank an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Und es gibt Brauereiführung in der Radeberger Exportbierbrauerei und natürlich auch eine Verkostung. Das Ganze ist möglich immer dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr und an zusätzlich ausgewählten Feiertagen. Einfach eine Mail an die Radeberger schicken und dann geht's los. Alle Infos bei uns auch in den Shownotes. So, und jetzt, Tino, gehen wir hinein in unsere Runde mit Uwe Karte. Uwe, wir freuen uns sehr. Du bist Autor, bist unter anderem für den NDR aktiv und wir haben dich aus guten Gründen mitgenommen. Ich glaube, keiner hat so viele Trainerwechsel miterlebt wie du in den vergangenen Jahren. Der wievielte war das jetzt am Samstag?
Nummer 41.
Nummer 41.
Es ist kein Ruhmesblatt, ich weiß.
Nee. Guten Tag erstmal.
Guten Tag. Ja. So viel Zeit sollte sein.
Ja. Und wie machst du das mit den Trainerwechseln? Also bist du da wie so der Briefmarkensammler, dass du sagst, okay, die hefte ich jetzt ab. Ich habe früher mal Briefmarken gesammelt, ich weiß, wovon ich rede. Und du sagst, Mensch, hier, der war so und der war so, oder wie ist das?
Ich habe auch mal Briefmarken gesammelt.
Ich habe nur Sportbriefmarken gesammelt und war da auch wirklich begeistert dabei von diesen Olympischen Spielen. Da gab es immer so Sonderbriefmarken und so. Das hat mir gut gefallen.
Ich hatte noch zwei andere Sammelgebiete, Leipziger Messe, und ich habe von meinem sowjetischen Brieffreund ab und zu mal Briefmarken geschenkt und geschickt bekommen. Asche auf mein Haupt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Ach, das hätte ich jetzt, das wäre meine nächste Frage gewesen. Und weißt du noch, woher er kam?
Ja, irgendwie in Kasachstan.
Mhm. Warst aber nie zu Besuch?
Nein, so
eng war es. Siehst du, keine Praxisnähe in der deutsch-sowjetischen Freundschaft, schade.
Nein, ich habe mich damals schon auf den Fußball konzentriert.
Okay. Wurde ja auch in Kasachstan gespielt.
Ja, keine Ahnung. Also.
Aber Uwe, die Frage wäre doch jetzt, ob unter den Dynamo-Trainerbriefmarken eine Blue Mauritius schon dabei gewesen ist, unter den 41, die du da gesammelt hast bislang.
Na, Christoph Franke, oder?
Kann nur der Christoph gewesen sein, weil er ja unter den 41 ja mit Längen, mal rein, was die Verweildauer angeht, ja führt. Und mutmaßlich auch so schnell nicht abgelöst wird.
War toll, oder? Die Choreografie, um mal mit Christoph zu beginnen, am Samstag, ich sag mal so, das war das Beste vom Spiel.
Ja, das war jetzt aber auch nicht so schwer. Jetzt müssen wir natürlich das auch mal bewerten. Und da gab es noch einen kleinen, unscheinbaren Höhepunkt. Das war der Zweikampf mit dem Linienrichter und dem Cheftrainer. Und natürlich aller Ehren wert. Vor allen Dingen, meine, wenn man weiß, unter welchen Umständen die Jungs damals in die zweite Liga aufgestiegen sind, mit welchen Mitteln, unter welchen Bedingungen, und natürlich auch schön, sie nach 20 Jahren dann mal zu sehen auf dem Rasen wieder. Großartig.
Hab am Freitag mit Volkmar Köster gesprochen, der hat auch so ein paar Episoden von damals blicken lassen. Er war irgendwie schon eine andere Zeit, muss man auch sagen.
Ja, eine spannende Zeit, aber hatte, weiß ich nicht, man hat das Gefühl, in der Nachbetrachtung sind zwei verschiedene Sportarten und man kann ja auch sozusagen alles Bauliche nicht mehr miteinander irgendwo vergleichen. Also ich hätte 2003, 2004 nie im Traum dran gedacht, dass man mal was anderes in Dresden erlebt, außer knöcheldick in der Pampe zu stehen, da an der Rasenkante. Also das gehört alles irgendwo mit dazu. Wir dürfen Gitta Müller nicht vergessen, die damals auch im Prinzip ihren Teil dazu beigetragen hat. Und ja, ich weiß gar nicht. Also man konnte damals alle Beteiligten noch in einen Bus, also die passten alle noch in einen Bus, wir sagen es mal so rum. Und das war eine richtig geile Truppe.
Was war denn jetzt die kurioseste, die verrückteste Trainerentlassung von den ganzen 41?
Naja, wenn ich mal so durchgehe, gab es schon ein paar spezielle. Also Rolf Scharfstein nach nur 57 Tagen, der hat es ganz eilig.
Hat er aber auch mit seinem Spiegel-Interview damals
ich wollte gerade sagen, er hat natürlich auch mit einem riesengroßen Knall die Tür zugemacht. Das war schon speziell. Horst Rubesch habe ich nie aus den Augen verloren. Bin ich damals in meiner jugendlichen Naivität zu ihm hin und sage, muss ich mir denn um den Trainer Rubesch Sorgen machen? Junger Mann, meint er, er ist alt genug und lange genug Fahrensmann im Fußball, ich sollte mir keine Sorgen machen. So, aber da sieht man mal, auf welcher Ebene man sich damals noch begegnet ist. Dann gehe ich später weiter. Speziell waren auch die zwei Amtszeiten von Peter Packold, mit dem ich heute noch verbandelt bin. Also das war auch außergewöhnlich und anders. Naja, und dann ist sozusagen in den letzten 10 Jahren, bin ich ganz ehrlich, sind natürlich auch ein paar Trainerzeiten. Ach nein, ich muss noch unbedingt erwähnen, den Ralf Lohse, der hatte Stil.
Auf jeden Fall. Der einzige Trainer, der sich wirklich verabschiedet hat bei uns und uns alle nochmal eingeladen hat.
Ja, und pass auf, und sich bei mir entschuldigt hat, dass es kein Termin war, der mir gepasst hat. Und sozusagen die Einladung ist bis heute noch offen. Wahnsinn. Und das fand ich bemerkenswert. Der Junge, der hatte echten Stil. So. Mhm. Das ist ja so ein Beispiel, da fällt mir auch gleich noch eine Besonderheit ein. Siehst du, man muss so ein bisschen nach Stichworten gucken. Also Ralf Lohse, der wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht. Der hat ja als Trainer eigentlich gar keine Qualitäten mitbringen müssen, außer ein neues Gesicht und eine lässige und ruhige und entspannte Art. Und das hat damals ja für den Aufstieg gereicht. Also es geht mitunter schon sehr, sehr schräg zu im Fußball. Und einer ist mir noch aufgefallen, der kam aus den Niederlanden, Cor Pot. Und der wusste ja nicht, wie ihm geschah. Der war ja innerhalb, glaube ich, von 1 oder 2 Wochen der mächtigste Mann bei Dynamo. Mhm. Der wurde als Trainer geholt, war direkt Sportdirektor und Vizepräsi. Also es gibt schon seltsame Dinge, aber es bleibt dabei. Das Buch über meine Trainer bei Dynamo gibt es erst, wenn die Nummer 50 durch ist.
Also ach, das schaffen wir aber noch. Da bin ich ganz sicher. Sag mal, weil du gerade stilvoll gesagt hast, Tino, ich fand den Abschied von Markus Anfang über die sozialen Netzwerke von Dynamo Dresden respektvoll und auch stilvoll.
Fand ich auch, vor allen Dingen, dass es am Tag danach gleich so kam, zeigt, dass es jetzt für ihn jetzt vielleicht dann doch nicht nur so eine Durchgangsstation war, wie der eine oder andere am Anfang angenommen hat, wie mancher am Ende immer noch irgendwie gedacht hat, dass es vielleicht doch nur das Sprungbrett Dynamo Dresden ist. Man hatte schon das Gefühl, dass für den Markus Anfang hier auch was zu Ende ging und er jetzt sich auf länger eingerichtet hatte.
Wir haben das gelebt, wir haben Dynamo gelebt, wir haben alles dafür getan, erfolgreich zu sein. Es tut mir unheimlich im Herzen weh, dass wir es nicht geschafft haben, an die super Hinrunde anzuknüpfen für die Rückrunde, um dann unsere Ziele immer näher zu bekommen und am Ende vielleicht dann auch schon frühzeitig unser Ziel zu greifen. Ist es leider so im Sport, wir müssen das akzeptieren. Ich wünsche euch alles Gute, wünsche euch, dass alles so kommt, wie wir uns am Anfang der Saison das alle gewünscht haben. Es war eine tolle Zeit und ja, ich habe den Verein komplett gelebt. Vielen lieben Dank für alles.
Und man merkt ganz deutlich, Uwe, dass viele schon sehr wehleidig geworden sind bei Dynamo Dresden oder viele so wirklich emotional geworden sind und das auch bis jetzt noch nicht nachvollziehen können, dass sich der Verein von Anfang getrennt hat.
Also ich darf erstmal noch ergänzen, ein gutes Beispiel gibt es nach der Niederlage in Halle, fuhr Ralf Becker nach Hause, nach Karlsruhe und Markus Anfang mit seinem Trainerstab schloss sich quasi im Trainingszentrum ein, um darüber zu fachsimpeln, zu analysieren und zu gucken, was man besser machen kann. Also das zeigt ja wirklich, welche Verbindung er hatte. Ich finde nach wie vor, dass es ein guter Trainer ist, aber ein guter Trainer wird eben auch an Ergebnissen gemessen. Und die, muss man ganz ehrlich sagen, bei aller Wehmut und bei allem Drückerchen hier und Drückerchen da, was man eben mit dem Trainer, den man mag, macht, die Ergebnisse 2024 sind eine Katastrophe. Und da sind wir ja dabei, dass man unabhängig davon, ob man jemanden mag oder nicht, der Cheftrainer ist einfach mal da, dass die Punkte kommen. Da sind noch ein paar mehr dafür zuständig, das ist auch klar, aber er hat die Mütze auf und das hat überhaupt nicht mehr geklappt. Und da haben wir ja jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit und Gelegenheit, darüber zu reden, was da alles schiefgegangen ist und warum.
Wie war das letzte Interview? Weil du hattest ihn ja als der Letzte, als Dynamo-Coach vor der Kamera.
Ja, natürlich. Es ist, also da gehen einem so viele Sachen durch den Kopf. Ich bin jetzt, wer mich ein bisschen kennt, ich mag das nicht, dass man Leuten unanständige Fragen stellt. Und er hat auch im Frühjahr viele Fragen zu beantworten gehabt, die natürlich klar sind. Ich sage immer, es bestimmt nicht das System, wann jemand geht, aber man hat das Gefühl, dass die Zeitdauer kürzer geworden ist, wo das System Fußball im Prinzip auf bestimmte Dinge Einfluss nimmt. Und ich freue mich aber trotzdem über jeden Verein in Deutschland, der dieses System außer Kraft setzt. Also die Beispiele sind ja bekannt, Freiburg, Heidenheim. Ich habe auch mal mit Frank Schmidt aus Heidenheim darüber gesprochen, wie man das macht oder was man machen muss, damit der Trainer länger bleibt und was man dafür vielleicht anders machen muss. Aber es gibt eben ja eine ganze Menge Vereine, wo man eben mit Zählen kaum nachkommt. Und Dynamo gehört eben dazu. Wobei ich glaube, dass im Osten, soweit wie ich weiß, sogar Jena mit 45 Nachwendetrainern die Nase vorn hat.
Da wärst du jetzt schon nah dran an deinem Buch.
Da könnte ich mich zumindest schon damit beschäftigen, mit einem Vorwort oder sowas. Weißt du?
Ja. Wie hast du denn in den letzten Wochen, Monaten Markus Anfang wahrgenommen, Tino? Wie hat er auf dich gewirkt? Wie hat er vielleicht auch auf dich von der Ferne am Samstag gewirkt?
Also ich fand das Interview danach von den Kollegen bei Magenta, also das vorletzte Interview von Markus Anfang, fand ich insofern bemerkenswert, weil er da ein Stück weit, wie soll man es rückblickend formulieren, von der Mannschaft abgerückt ist oder eben auch klar gesagt hat, was ihm jetzt alles stinkt, dass er als Trainer immer nur für die Voraussetzung sorgen kann, dass es Spielzüge eingeübt werden können und im letzten Drittel, glaube ich, so ähnlich hat er sich ausgedrückt, oder in der torgefährlichen Zone, die Spieler dann selbst verantwortlich sind. Wenn man, ich habe jetzt nicht ganz so viele Trainerentlassungen wie Uwe mitgemacht, aber wenn man das immer wieder so sieht, ist das System ja immer gleich. Ne? Zuerst bleiben die Ergebnisse aus, die Mannschaft spielt noch gut, dann spielt die Mannschaft zunehmend schlechter, die Ergebnisse bleiben immer noch aus, der Trainer versucht dann was Verrücktes, in Anführungsstrichen Verrücktes, das war dann die Doppelspitze gegen Saarbrücken, das hat dann auch nicht so geklappt. Dann kam die Optimismus-Offensive, wir blicken nicht mehr zurück, alles wird gut oder alles kann noch gut werden, wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Und wenn das nicht mehr hilft, dann rückt der Trainer von der Mannschaft ab und sagt, ich bin auch enttäuscht von den Spielern. Und dann ist eigentlich immer so das Zeichen, Achtung, und jetzt ist wahrscheinlich bald Schluss. Und das war ja dann am Samstag auch so. Insofern ist es so diese klassische Trainerabschiedskarriere, die Markus Anfang jetzt hier in Dresden dann auch hingelegt hat. Hm. Was man ihm halt vorwerfen kann und wahrscheinlich auch muss, dass er es nicht geschafft hat. Uwe hat gesagt, ne, der Cheftrainer wird eben an den Ergebnissen gemessen und daran abgerechnet, er hat den Hut auf, dass er es nicht geschafft hat, diesen Plan B irgendwie zu installieren und diese Mannschaft aus dieser Lethargie, aus dieser mentalen Verkrampfung rauszureißen, mit was und wie auch immer.
Ich darf vielleicht ergänzen, dass ich ja nicht nur das vermeintlich letzte Interview mit ihm gemacht habe, sondern auch das drittletzte, nämlich das vorm Spiel. Und da hat er ja quasi eigentlich sich selber die Latte so hoch gelegt, dass er entweder drüber kommt oder eben entlassen wird, weil er hat vorm Spiel gesagt, heute zählt nur noch das Ergebnis. Und in dem Moment, weil du mich vorhin gefragt hattest, wie das dann war, ging mir auch durch den Kopf, naja, in dem Moment, wo er von der Mannschaft abrückt, kann man auch nichts mehr fragen. Damit ist eigentlich aber auch die Messe gesungen. Mhm. Und damit war de facto klar, dass das dann so zügig ist oder dass im Grunde die Abschiedszeilen dort schon im Entstehungsprozess oder möglicherweise schon im Trocknungsprozess waren geschenkt. Aber damit war im Grunde klar, als er von der Mannschaft abrückte, das ist sein letztes Spiel gewesen.
Ja. Ich glaube, wenn du als Trainer die schützende Hand von der Mannschaft wegnimmst und er hat sie immer in Schutz genommen, hat sie immer gesagt, ich stelle mich vor meine Jungs, dann weißt du Bescheid, dann weißt du, die Messen sind gesungen. Glaubst du, er wusste mit Abpfiff, das war's?
Naja, also wenn er sich nicht komplett in die Tasche lügen wollte, klar, also meine, das spürt man ja. Und ich stelle jetzt aber mal die Gegenfrage, wann und warum begann denn der Prozess, denn mit dem letzten Auftritt vor Weihnachten war ja alles in Butter. Mhm. Oder war nicht alles in Butter, ist ja die Frage.
Das fragen ja auch viele. Ist irgendwas im Trainingslager passiert? Hat es dort irgendwas gegeben? Oder spätestens dann mit Ingolstadt, also mit diesem Ingolstadt-Auswärtsspiel, wo man sagen kann, dort sind sie das erste Mal dekodiert worden, das System Markus Anfang. Und daran haben sich ja viele ein Beispiel genommen. Die große Frage ist, wie konnte Dynamo Dresden, wie konnte es zu diesem beispiellosen Absturz kommen? Du warst ja nach der Hinrunde, plus Bielefeld-Spiel, wirklich in der Schule würde man sagen, ein Einserkandidat. Und wenn man jetzt die Rückrunde sieht, bist du eigentlich versetzungsgefährdet.
Ja, du hattest das, was du brauchst, um aufzusteigen, rund in zweier Schnitt. Und mit einem Zweier-Punkteschnitt bist du zumindest bis zum Ende dabei. Ob das dann mit ein bisschen Glück oder Pech passt oder nicht passt, ist erstmal zweitens. Und jetzt hast du einen Einserschnitt, also ein Punkt pro Spiel. Und genau. Und ich glaube sogar, dass Mannschaften in dieser Ausformung von Glück reden können, wenn sie in der Hinrunde so viele Punkte gemacht haben. Dynamo in der Verfassung und noch ein paar Punkte weniger, müsste man sich ernsthafte Sorgen machen, dass sie überhaupt die Liga halten. Mhm. Denn es ist wirklich, was du gesagt hast, es ist der freie Fall. Mhm. Und jetzt muss man natürlich mal irgendwie mal Punkt für Punkt zusammentragen. Es gibt nicht den Grund oder die zwei oder drei Gründe. Aus meiner Sicht ist es ein ganzes Bündel, dass man sich vielleicht zu sicher gewähnt hat, dass man natürlich waren die Testspielergebnisse im Trainingslager Gift, aber auch das kann bitteschön nicht dazu führen, dass man monatelang eigentlich derartig von seiner Linie abkommt. Also das kann dann der Rückrunden oder der Neustart im neuen Jahr, man muss ja immer wegen der Begrifflichkeit ein bisschen aufpassen, man kann vielleicht das erste Spiel im Januar in Sand setzen, vielleicht auch noch das zweite oder dritte und bei aller guten Leistung stimmen die Ergebnisse nicht, aber spätestens nach dem Spiel müssen doch alle Alarmglocken dort schrillen.
Und da sind wir beim wesentlichen Punkt. Das hat, glaube ich, viel zu lange gedauert, bevor man dort den Ernst der Lage begriffen hat.
Mhm. Jens, ich glaube, du hast da mit Ingolstadt wahrscheinlich sogar ein gutes Spiel genannt, ne? Weil wenn man das jetzt so ein bisschen fortsetzt, Uwe sagt, ne, du das erste Spiel in Sand setzen gegen Sandhausen, ne, so ist es dann passiert. Du gewinnst dann in Mannheim, korrigierst das wieder, spielst zu Hause gegen den BVB 2, kannst dort mindestens einen Punkt machen, verlierst.
Da ist für mich übrigens eine Szene, die wir vielleicht noch häufig diskutieren werden. Hauptmann vergibt die Chance. Genau. Und dann im Gegenzug fällt das Tor und leitet die Niederlage ein.
Verlierst dann, aber redest dir es danach halt schön oder passend, unglücklich verloren, hättest auch einen Punkt machen können, vielleicht sogar gewinnen müssen. Dann kommt Ingolstadt, dekodiert. Und dann kommt Lübeck. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Lief dann wahrscheinlich zu glatt, 7-2, fährst dann nach Aue. Erschreckende Leistung, vor allen Dingen auch vom Kämpferischen her. Ne, dafür, dass alle gesagt haben, sie wissen, was um was es im Derby geht. Verlierst dort. Hast dann dieses ominöse Essenspiel mit irgendwie 30-0 Torschüssen und 20-0 Ecken und am Ende kommt ein 2-2 bei raus. Danach haben wir Halle und dann kommt die Becker-Entlassung. Und ich glaube, da war es aber schon viel, viel zu spät, dieser Punkt spätestens im Ingolstadt-Spiel zu erkennen, oh, wartet mal, der Januar, der Anfang Februar lief jetzt doch nicht so, wie wir es uns eigentlich alle erhofft haben. Ich glaube, der ist irgendwie verpasst worden und dann ging das Schlamassel halt irgendwie los und das war dann so eine Negativspirale mit einzelnen Punkten, wo man dann, die man dann vielleicht rückblickend auch zu schön gesehen hat. Lübeck, auch der Heimsieg gegen 1860 nach der Becker-Entlassung, waren dann vielleicht Punkte. Auch das Spiel in Münster, Jens, wir hatten da am Samstag drüber gesprochen, verlierst 1-0 und trotzdem sagst du, wir haben aber eine starke erste Halbzeit gebracht und Münster hat nur ein Glückstor erzielt. Wir sind ganz sicher dann auch zu schön rückwirkend oder auch immer wieder analysiert worden intern, denke ich.
Mhm. Uwe, die Mannschaft hat natürlich auch eine Menge Schuld und darüber müssen wir nicht reden. Und das haben die auch gespürt am Samstag, als sie die Pfiffe wahrgenommen haben. Die lauten Pfiffe aus dem K-Block. Aber bei Markus Anfang, was ich mich frage, ist der jetzt am Schluss ja nicht mehr durchgedrungen zu seinen Spielern? Ich sehe ihn dann immer im Kreis stehen nach den Spielen. Minutenlang redet er auf die ein. Kam das überhaupt noch durch bei den Jungs?
Na, es beginnt ja, sowas beginnt ja nie beim letzten Spiel. Es beginnt ja aus meiner Sicht mit einer Personalie, die ist zumindest diskutabel, dass man den besten Drittliga oder den erfolgreichsten Drittligastürmer vom Herbst zurückholt, der dafür Ferl, der Battista Meier, ja getroffen hat, um ihn zurückzuholen, aber wieder vom Hof zu schicken und dafür Aslan holt. Das ist ja schon mal sehr, sehr speziell, dass man es also nicht geschafft oder nicht gewollt oder beides hat, den Battista Meier sozusagen hier zu integrieren und sozusagen den besten Drittligastürmer, dem man ja quasi auf dem Zettel selber stehen hat, in den eigenen Reihen aufzustellen und zu nutzen, um jemanden zu holen, wo man, glaube ich, nicht genügend berücksichtigt hat, dass der ja ein halbes Jahr nur auf der Bank oder sogar auf der Tribüne gesessen hat. Also man hat Arslan vom Mai 2023 haben wollen und hat aber Arslan vom Januar 2024 gekriegt. Mhm. Und dessen Ausbeute ist bis jetzt ja blitzsauber. Und auch dort ist wieder so bezeichnend im Grunde, dass der ja bei seinem ersten Einsatz kurz vor Schluss ja vielleicht das Tor machen kann. Vielleicht hat er dann inzwischen 5, 7 oder 8 Tore. Er macht aber das Tor nicht. So, und das kommt für mich wie in so einem Briefmarken dann Marke für Marke ja zusammen. Dass sozusagen diese, ich sage jetzt mal aus der heutigen Sicht, äußerst unglückliche Entscheidung gegen Battista Meier und für Arslan im Grunde nicht fruchtet, sondern ein voller Rohrkrepierer wird. Dass aber auch dazu kommt, dass im Grunde jeder Gegner es relativ leicht gehabt hat, zu sagen, wir nehmen Will, wir nehmen Hauptmann aus dem Spiel und Dynamo wirkt als wie so eine Omi, die das Gebiss im Glas vergessen hat. Und das ist schon mal schwierig, weil so simpel sich ausgucken zu lassen, also das hat ja nichts mit Ausgucken zu tun. Also das ist schon ein bisschen simpel, aber da sind wir beim nächsten Punkt. Wo sind denn dann die anderen Führungsspieler, die für Will oder für Hauptmann in die Bresche springen? Mhm. Und da sind wir bei einer aus meiner Sicht äußerst schwierigen Mannschaftsstruktur, wo der Kapitän in der letzten Runde seiner Karriere läuft, aller Ehren wert, mit 35 Jahren 11 Buden machen, keine Frage. Aber wo sind denn die anderen, die zweistellig treffen? Heißt, man hat ja gar keinen für Drittliga-Verhältnisse erstklassigen Sturm. Also wer im März, im April, im Mai mit einer Torquote von 4, 5 oder 6 um die Ecke kommt, dann nehme ich den Niklas Hauptmann raus, seine, was weiß ich jetzt, 4 oder 5 Tore aller Ehren wert. Hm. Aber dass ich von außen oder auch, da rede ich gar nicht über Tore von Abwehrspielern, das ist auch nicht verboten, dass die ab und zu mal knipsen. Also das heißt, die Torquote der kompletten Mannschaft mit Ausnahme von Kutschke ist eine Katastrophe. Da sind wir beim nächsten entscheidenden Punkt.
Aber die waren doch mit einer guten Torquote, wenn du sie geholt hast. Ich sag mal, Meißner, Zimmerschied, nach Dresden gekommen. Du wolltest doch, Tino, durch diese Neuzugänge den Verlust von Arslan im Sommer kompensieren. Warum ist das nicht gelungen?
Müsste man jetzt Markus Anfang fragen. Also ich bleibe dabei, dass die Verpflichtungen im Sommer, wie ich fand, schon überzeugend waren, weil viel besser kannst du, glaube ich, im Sommer nicht einkaufen. Eingedenk der Tatsache, was auch an Spielern noch da war. Aber irgendwie ist es dann halt schon bezeichnend. Uwe hat die Torquoten oder die Toranzahl aufgezählt. Jetzt sind wir praktisch 4 Spieltage vor Schluss. Und da muss man sowohl sagen, bei Meißner als auch bei Zimmerschied, dass sie nicht annähernd daran gekommen sind. Meißner noch enttäuschender als wahrscheinlich Zimmerschied, aber Meißner ist vielleicht auch ein Spieler, der regelmäßiger spielen muss von seiner ganzen Spielstruktur, von der Spielanlage. Und das war aber irgendwo auch klar, schon nach der Vorbereitung. Markus Anfang hat es ja versucht, ihn über die Außenbahn einzusetzen. Das war jetzt nicht so Meißners Spiel. Und ehrlicherweise hat er seine Tore in der Vorsaison eben auch nicht als Außenstürmer, sondern eben als Mittelstürmer erzielt. War da auch in Dresden, glaube ich, immer am gefährlichsten jetzt in dieser Saison. Insofern ist das dann vielleicht auch ein Planungsfehler gewesen, jetzt zwar Tore einzukaufen unter dem Motto, der Meißner hat letztes Jahr 10 gemacht oder 12, aber eben aus einer anderen Mannschaft heraus, auch mit einem anderen Stellenwert im Team und mit einer anderen Position.
Oder Uwe, ist es einfach der Druck? Du sagst, wenn du nach Dresden kommst, ach, ich kenne doch Dresden, ich weiß Bescheid. Ja, ich werde hier gefeiert, ich krieg aber natürlich auch Druck, wenn es nicht so gut läuft. Aber wenn die das dann mal hautnah spüren, wenn so ein Tal da ist, so eine Negativserie, was hier los ist, was tatsächlich für einen Druck auf dem Dynamo-Kessel sind, dann kann ich mir vorstellen, dann wirkt das auch auf einen Spieler ganz anders nach, der möglicherweise von Viktoria Köln oder vom Halleschen FC gekommen ist.
Naja, das natürlich, da sind wir bei der nächsten Briefmarke. Dass es ja im Herbst noch relativ einfach ist, weil es ja dann bis zur Saisonentscheidung ist ja noch viel, viel Luft. Also ist der Druck vielleicht auch nicht so groß. Und man hatte im Herbst ja auch das Gefühl, dass es im Grunde läuft. So, selbst wenn Chancenverwertung damals eigentlich so wie so ein Heiligtum vor sich hergetragen wurde. Wir haben gewonnen, aber wir wissen, Chancenverwertung bleibt die Baustelle und das zog sich ja durch. Mhm. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Also die Briefmarke heißt für mich eine Persönlichkeitsstruktur. Also da sind viel zu viele Spieler in dieser Mannschaft, die aus welchen Gründen auch immer, kann sich jeder mal vom Spiegel 2, 3 Fragen stellen. Bin ich dem Druck gewachsen? Bin ich wirklich dem Druck gewachsen? Und was habe ich dazu beigetragen, dass der Druck vielleicht auf meinen Nebenmann nicht so groß geworden ist? So, da sind viel zu viele Spieler drin, die kaum oder wenig oder gar keinen Schatten werfen. Also da ist viel, viel, viel zu viel Schnitt dabei. Das sind keine Persönlichkeiten. Wo bitteschön ist die Achse vom Herbst vielleicht noch? Natürlich ist das ein Verletzungspech, was zur Entscheidung im Tor führt. Mhm. Und Proll in jedem Fall ein guter Drittliga-Kicker ist, aber eben gefühlt über viele Spiele hinweg, seine erste Amtshandlung war ja, einen Ball aus dem Tor zu holen. So, und dann gehen wir mal davor. Es ist also im Laufe des Jahres nicht gelungen, 2 Innenverteidiger auf die Wiese zu stellen, die eine Persönlichkeit haben. Ich habe da niemanden gesehen. Und ich brauche Persönlichkeit aber in Spielen, wo es schwierig ist. Also ich hätte in fast jedem Spiel der Rückrunde eine Persönlichkeit mehr gebraucht oder am besten 2 oder gar 3. Und wenn die einzige Persönlichkeit auf dem Rasen 35 Jahre alt ist, nochmal auf der letzten Runde läuft und ein Backup hat, was genau 35 Jahre alt ist und bis März auf der Tribüne gesessen hat, da stimmt irgendwas schon in der Planung nicht. Oder sind die Zuwachsraten von den Neuzugängen, aus welchen Gründen auch immer, nicht aufgegangen? Und da kann ich gleich mal noch einen Schritt weitergehen. Da sage ich mir, das hat auch was mit der Kadergröße irgendwo zu tun. Also ich weiß es nicht. Also ich finde, eine Kadergröße in der dritten Liga, egal mit welchem Anspruch, ob oben oder unten, muss mit 22 plus 3 reichen. Und dazu würde ich als Ausbildungsverein, was Dynamo ja zwangshalber ist, vielleicht auch Umstände halber, vielleicht aber auch des Willens halber, würde ich die Quote, die ich glaube ich mal von Ralf Menge eingefordert wurde, dass 25% des aktuellen Kaders der ersten Mannschaft aus dem eigenen Nachwuchs kommen müssen, das fände ich toll. Dynamo hat fast 30 Spieler auf der Liste. Wie will ich die denn im Januar, Februar, März, wie will ich denn die alle fit halten? Das geht doch gar nicht. Also ich habe doch im Prinzip drei große Gruppen. Ich habe die Gruppe der Stammspieler, ich habe die Gruppe der Pendler und die Gruppe der Nichtspieler. Wie will ich denn als Nichtspieler mit keinem Wettkampf, den ich habe, mit keinem tatsächlichen Wettkampf, wie will ich den Druck auf die Pendler ausüben, geschweige denn auf die Stammspieler? Das geht doch gar nicht.
Und mit den Nichtspielern wächst natürlich der Frust. Die unterdrücken den Frust noch, wenn es gut läuft, weil sie sagen, ja, wir haben Erfolg, krieg auch eine Erfolgsprämie, alles schön und gut. Aber wenn es nicht läuft, dann wird der Frust natürlich größer und der trägt sich dann auch nach außen, Tino.
Ganz genau. Wie gesagt, Uwe hat ja indirekt schon Manuel Schäffler angesprochen, der Kutschke-Backup, der dann ja doch lange Zeit auf der Tribüne saß. Wir haben immer wieder auch von Panagiotis Flachodimos gesprochen, den mancher für einen Top-Drittligaspieler hält. Er hat das immer wieder mal angedeutet, war dann auch oft immer lange verletzt. Unterm Strich muss man sagen, er ist jetzt in dieser Saison gar nicht mehr aufgetaucht. Und wir haben, das ist vielleicht das prominenteste, weil auch populärste Beispiel, Lucas Coeto, der in der Hinrunde gar nicht da war, der dann in der Winterpause sozusagen als heimlicher Neuzugang gefeiert wurde, das dann auch sofort angedeutet hat. Und also diesen Schritt hätte, glaube ich, machen können und wahrscheinlich hätte er auch machen müssen vom Pendler zum Stammspieler. Dann schlug das Pendel eher in die andere Richtung auf, denn er wurde zum Nichtspieler. Irgendwie ist er jetzt seit Wochen verletzt, wird auch nicht mehr groß thematisiert und da scheint mir atmosphärisch dann doch was auch vorgefallen zu sein. Und das wirkt sich natürlich dann auch irgendwo auf die ganze Mannschaft aus. Ne? Dass da in der Kabine dann nicht angesichts der Niederlagenserie der Trainer predigt das Leistungsprinzip, das hat ja Markus Anfang immer wieder gesagt, und setzt es dann de facto selbst außer Kraft, dass das dann irgendwer auch Wirkung zeigt in einem Kader mit 28 bis 30 Spielern, das ist irgendwo auch klar. Ne?
Was passiert denn jetzt, Uwe? Jetzt haben wir drei Männer, die das Ganze erstmal bis zum Saisonende machen. Mit Willi Weise, Ulf Kirsten und Heiko Scholz. Heiko Scholz kennt sich da schon aus dem Posten. Der war es ja auch schon nach der Beurlaubung von Christian Fjell. Kommt der jetzt durch die andere Ansprache, weil vielleicht auch mal ein ganz anderer Wind durch die Kabine weht? Was können die jetzt bewirken?
Naja, ich warne jetzt erstmal vor überzogenen Erwartungen, weil über einen Punkt haben wir noch nicht gesprochen. Das wäre dann eine weitere Briefmarke. Das wäre der athletische Grundzustand. Ich glaube, dass auch viele Spieler mal rein von der Robustheit ein Problem mit dieser Liga hatten. Oder man kann es rumdrehen, für diese Liga nicht geeignet waren. Also wenn ich mir nur angucke, das Warm-up von Dynamo und dann zuletzt habe ich mir das Warm-up von Saarbrücken angeguckt, da fällt also selbst, wo ich keine Brille dabei habe, kriege ich mit, dass die Oberschenkelumfänge des Gegners deutlich umfangreicher sind als die der Dresdner. Mhm. So, und das ist für mich so ein Beispiel, was ich dann aber auf dem Platz sehe, also was mit Zweikampfschärfe und Zweikampfstärke irgendwo zu tun hat. Das ist ja auch nicht aufstiegskonform gewesen in vielen Spielen. Und ich habe auch niemanden gesehen, der seinen Gegenspieler hat stehen lassen können. So, also das heißt, was will ich denn 4 oder 5 Spiele, je nachdem, ob wir Zwickau jetzt noch mitnehmen? Ich kann in dieser momentanen Verfassung, wo vielleicht das ja zu einem gewissen Prozentsatz sich im Kopf abspielt, aber auch wo die körperliche Verfassung irgendwo eine Rolle spielt, da können kein Heiko Scholz oder seine zwei Mitstreiter dort irgendwie relativ schnell mit Hand auflegen irgendwo was tun. Und ich glaube, man muss sich schon in Zwickau ganz lang machen, weil in Zwickau haben die Uhr plötzlich noch so ein richtiges Highlight-Spiel bekommen. Die haben ihre Hausaufgaben in der Regionalliga gemacht und haben jetzt die Chance, sich mit dem Highlight-Spiel vielleicht sogar noch ein zweites zu holen. Und zwar das Endspiel gegen Aue. Und damit vielleicht sogar noch ein drittes. Also die werden rennen wie die Wiesel. Und bei Dynamo ist das Gegenstück, dass viele Jungs inzwischen schon ihre Wohnungen gekündigt haben, weil es ja nicht klar ist, wie es mit ihnen weitergeht. Und Konstellationen in dieser Art sind oftmals dann äußerst schwierig für den vermeintlichen Großen, der zum vermeintlichen Kleinen fährt. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt auf den Mittwochabend. Aber nochmal, ich erwarte keine Wunder.
Aber was hat denn dagegen gesprochen, jetzt nochmal einen Feuerwehrmann zu holen, all in zu gehen?
Naja, weil das vielleicht auch nur der Beleg dessen ist, was ich gerade gesagt habe. Weil der Feuerwehrmann kann ja auch nur nach Begutachten der Löscheinheiten vielleicht die Hände heben. Und vielleicht ist das mehr oder weniger nur das Eingeständnis, ja, dass das mit dem Aufstieg sich vielleicht, wenn nicht irgendwo ein Wunder passiert, aber ich weiß nicht, wie lange man vorher die Wunder im Fußball anmelden muss. Und meistens haben die dann irgendwo eine reale Grundlage. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und insofern könnte es gut sein, dass der Feuerlöschmeister eigentlich dem Umstand geschuldet ist, dass irgendjemand im Verein gesagt hat, lasst uns die Saison zu Ende bringen und nicht nochmal ein paar lange Scheine durch den Schornstein jagen.
Und wenn wir bei der Löscheinheit sind, muss man wahrscheinlich vielleicht doch sagen, dass Dynamo diesen Löschmeister zwar gerne gehabt hätte für ein erfolgreiches Saisonende, aber eben nicht über die Saison hinaus, ne, weil man da vielleicht schon wieder ganz andere Pläne hat. Aber wer bitteschön steigt mit Dynamo auf, schafft das Wunder und verabschiedet sich dann.
Korrekt.
Der Kandidat ist wahrscheinlich wirklich schwer zu finden. Und dazu kommt, Uwe hat das gesagt, ne, Wunder müssen vermeintlich auch angemeldet werden. Wenn man jetzt, Jens, und du weißt, ich bin ja Abteilung Optimismus, wenn man nochmal durchrechnet die letzten vier Spiele, eigentlich kann das nicht mehr gehen. Und selbst bei vier Dynamo-Siegen ist es wirklich eine ganz, ganz, ganz vage Chance, dass da vielleicht noch was geht mit dem dritten Platz. Der zweite ist de facto weg, selbst wenn man in Regensburg gewinnt, wird das total schwierig. Also der zweite Platz ist weg und der dritte ist wirklich nur bei vier Siegen und ja, im mittelgroßen Wunder, wo man wahrscheinlich dann, ich weiß gar nicht, wenn man Wunder anmeldet, wo, ob man da auch Scheine hinterherliegen kann.
Briefmarken.
Ob man die, oder mit Briefmarken, ja, genau. Ja, ob das da hilft. Insofern ist das jetzt wirklich Saison sauber zu Ende bringen, ne? Und was wir schon Samstag gesagt haben, irgendwie diesen vierten Platz sichern.
Sachsenpokal.
Und entweder Sachsenpokalsieger, auf jeden Fall DFB-Pokalteilnahme absichern.
Ich bin ja bass erstaunt, also, dass du jetzt auf einmal realistisch geworden bist, aber was so ein paar Tage bewirken und so ein absolvierter Wien-Marathon. Jetzt mal, die Geschäftsführerstelle ist am Montag ausgeschrieben worden, offiziell ausgeschrieben worden. Also man sucht jetzt nicht nur einen Sportchef, sondern man sucht einen klaren Nachfolger für Ralf Becker. Der Sportgeschäftsführer wird bei der SGD. Das hat den Hintergrund, dass man erst den sucht und dann den Trainer, dass der eben sich dann den Trainer suchen kann. So wäre ja die Abfolge. So würde ich es mir naiv vorstellen.
Kannst du mir, Jens, kannst du bitte nochmal sagen, wann war Ralf Becker entlassen worden?
Nach Halle, ich glaube 3. März oder 4. März, kann ich dir sagen. Warte mal, es war der 4. März.
Und wann wurde die Stelle jetzt ausgeschrieben? Heute?
Heute.
Das ging aber schnell. Naja, ich muss ja fragen. Und bis wann müssten du oder Tino oder ich mich
gegebenenfalls du bist am längsten von uns dabei. Bis zum 1. Mai bitte die Unterlagen einreichen bei der Sportgemeinschaft.
Okay, da muss ich mal gucken, ob ich meine Passbilder bis dahin überhaupt kriege.
Kriegst du jetzt sofort?
Aber Uwe, ich glaube, wir schalten alle drei aus.
Warum?
Weil, wenn ich das richtig gelesen habe, muss man oder sollte man erfolgreiche Transfers vorweisen können. Da bin ich raus, aber vielleicht
also hast du Uwe ja schon mal jemanden. Also Uwe besitzt ein sehr, sehr gutes Netzwerk in der Fußballwelt, das kann man sagen. Erfahrung in leitender Funktion im Umfeld eines Fußballvereins bedingt. Transfergeschäft können Sie nachweislich Erfolge und Erfahrung vorweisen. Weiß ich nicht, Uwe, wie viele Transfers du schon gemacht hast?
Höchstens Briefmarkentransfers.
Ich muss mal ganz unbescheiden sagen, dass ich eine dicke Aktie hatte damals, Christoph Franke nach Dresden zu holen.
Siehste? Längste Trainer in der Nachwendezeit.
Also, wenn das jetzt nicht durch irgendwelche Satzungsgeschichten verjährt ist, kann ja sein, dann Ja,
dann Sie besitzen Fähigkeit, mit Menschen und einer gesunden Mischung aus Führungsanspruch und Kooperation zu führen. Sie überzeugen durch sicheres Auftreten, kommunikative Fähigkeiten, Teamfähigkeit, glaube ich, hast du alles, Verhandlungsgeschick, souveränes und verbindliches Auftreten, hohen Maße belastbar, können die Interessen des Vereins gegenüber Verbänden, Behörden und anderen Sportvereinen vertreten. Idealerweise kennen sie den Verein, sind bereits mit ihm verbunden oder kommen aus dem Dynamo-Land. Na, das passt doch. Also bitte.
Jens, nachdem wir also jetzt das Ende vom Anfang hatten, setzen wir jetzt alles auf eine Karte. Was hältst du von dem?
Oh, die Wortspiele werden immer besser. Die Wortspiele werden immer besser.
Ich wollte gerade sagen, den habe ich ja noch nie gehört.
Siehst du, das kann ich mir vorstellen. Den bringt Tino heute auch zum ersten Mal.
Ja, genau.
Ja, mal ohne Fax und Krümel. Was machen wir jetzt mit dem Sportgeschäftsführer? Der wird jetzt gesucht. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass es ein paar Vorabgespräche gegeben hat vom Aufsichtsrat und dass man es jetzt offiziell ausgeschrieben hat. Und der Sportgeschäftsführer sucht dann den Trainer.
Naja, ich habe ja, wenn überhaupt, in der Frage noch so einen kleinen Traum, aber das ist eben sehr kühn.
Ach komm.
Und zwar gibt es ja ein schwarz-gelbes Netzwerk, was seit 1995 brach liegt. Und wem es gelingt, dieses Netzwerk von allen ehemaligen Spielern, die für Dresden sozusagen vielleicht mal erfolgreich in die Schlacht gezogen sind, wem es gelänge, dieses Netzwerk zu reaktivieren, weil ich weiß, dass das zumindest punktuell noch ganz gut funzt und auch, also dann hättest du nicht eine sehr gute Vernetzung, sondern eine Top-Vernetzung im europäischen Fußball. Und wenn das die richtige Person wäre, der in der Lage ist, dieses Netzwerk zum Nutzen des Vereins zu bringen und der Verein das aber auch zulässt, dann, glaube ich, hätte man einen riesengroßen Schritt gemacht. Aber ich weiß, dass das Theorie ist und ist eben deswegen auch nur ein Traum. Aber man kann ja auch mal laut träumen.
Auf jeden Fall.
Und wenn ich nur diese Namen, die ich in dem Netzwerk sehe, auf den Zettel schreiben würde, ist der Zettel schon mal relativ groß und da stehen Namen drauf, die, glaube ich, keine Drittligaspiele in der Vita stehen haben. Hm.
Die haben in höheren Ligen gespielt.
Die haben in höheren Ligen gespielt und durchaus auch das eine oder andere Töpfchen gewonnen. Genau. Ja. Und wissen de facto auch Bescheid, wie es darum bestellt ist, wie man sowas gewinnt oder wie man aufsteigt oder wie man einen Erfolg organisiert. Und haben das auf und größtenteils auch neben dem Rasen nachgewiesen. Schade, weil, überleg mal, 1995 ist ja schon eine Weile her, ne? Mhm. Dass man über ein theoretisches Netzwerk verfügt, wo man es sich leisten kann, es im 29. Jahr brach liegen zu lassen, ist wirklich schade.
Aber vielleicht lässt man es jetzt mal wieder aufleben. Also vielleicht besinnt man sich und sagt, Mensch, wir sind nicht nur Traditionsverein, sondern wir profitieren auch von unserer Tradition.
Ich wollte gerade sagen, wir nutzen die Tradition in eigener Sache. Das ist doch nur legitim. Mhm.
Soll ich in München anrufen, oder?
Du, da müsstest du in München, in Dortmund, auch. Wie gesagt, die Liste ist relativ lang.
Und ich glaube, die haben alle auch noch ein gewisses Herz für ihren Verein, wo sie möglicherweise groß geworden sind oder wo sie lange gespielt haben und wissen das.
Natürlich.
Wie gesagt, würden dafür sicherlich auch mit dem entsprechenden Herzblut dann arbeiten.
Uwe hat natürlich recht und es ist aber auch da natürlich eine dynamotypische größere Gemengelage. Man muss es eben auch wollen und zulassen. Ne? Und das nicht nur auf dem Papier, sondern eben dann auch in der Praxis und im Zweifel dann eben auch mal populäre Maßnahmen, Entscheidungen auch nach innen sozusagen zulassen. Ne?
Aber es heißt doch immer so schön, alle im Sinne des Vereins.
Ja.
Wenn es dem Verein gut tut, tut es uns allen gut. Uwe, ich habe schon gemerkt, wir haben das Briefmarkenalbum jetzt voll bekommen. Es sind allerdings nicht die schönsten Briefmarken, die du jetzt uns dort reingesteckt hast in das Album. Aber manchmal ist die Wahrheit nicht ganz so angenehm. Im April 2024 fällt es ein bisschen schwer mit der Sportgemeinschaft. Ich glaube, wir dürfen uns auf eine weitere Ehrenrunde in der dritten Liga einstellen, oder?
Ja, dann mit Nummer 43 schon, mit der laufenden Nummer, ist ja klar. Und ja, eigentlich schade, dass man so gesehen auch wieder ein Jahr ganz einfach mal verloren hat, wenn jetzt nicht wirklich das Wunder, vielleicht, also es gibt ja auch Wunder, die ohne Bestellung kommen. Das wäre natürlich dann echt irgendwo bemerkenswert. Und was ich den dreien, die da jetzt sozusagen das Steuern in der Hand halten müssen, was ich denen ja nur wünschen würde, das ist ja keine Frage. Aber eigentlich hat man auch wieder ein Jahr verloren und fängt ja wieder bei Null an. Und das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Jahre auch, dass man es auch mit Nummer 41 nicht geschafft hat, längerfristig was aufzubauen. Und das ist, ja, das ist im Grunde nicht nur schade, sondern aber jetzt nicht so überraschend, weil, wie gesagt, wenn man genau hingeguckt hat, hätte man vielleicht im Januar, im Februar und im März andere Entscheidungen treffen können. Wir sind jetzt natürlich die großen Schlaumeier, die sich im April hinstellen und gucken zurück und wissen alles besser, das ist auch klar. Aber ich glaube, eine kritische Hinterfragung des wöchentlichen Ist-Zustandes gehört auch mit dazu.
Ja, also was wir jetzt natürlich machen und im Nachgang sagen, ja, hätte da mal so und so, das ist mir schon klar, das ist immer schön dahergesagt, aber trotzdem ein paar Sachen, ein paar Indizien haben sich eben auch schon im Frühjahr abgezeichnet, dass es eben nicht so einfach ist und da hatte man noch einen Vorsprung auf Platz 3, wenn du überlegst, im Winter 10 Punkte Vorsprung auf Platz 3, einfach mal so abgegeben, abgeschenkt, bitter. Ja. Was bleibt von Markus Anfang für dich?
Wir hatten ein kooperatives Miteinander. Ich hatte auch das Vergnügen mit ihm, das war sehr spannend, eine Abendveranstaltung zu machen. Das fand ich auch gut im Nachgang und habe sozusagen den Menschen Markus Anfang mal nicht nur als Dynamo-Trainer irgendwo erlebt und fand das auch sehr anständig, wie er sich hier verabschiedet hat. Aber in gewisser Weise schade, dass er gescheitert ist bei Dynamo, weil er hatte eine Idee vom Fußball. Und insofern fand ich, dass der Anfang schon ganz nach Dresden gepasst hat, weil ich glaube, Dresden und eine Idee vom Fußball ist zwingend. Aber naja, es sollten sich ein paar Spieler und vielleicht noch ein paar mehr Leute auch im Verein mal vor den Spiegel stellen und mal sagen, warum haben wir jetzt den 41. Trainer verballert nach der Wende.
Uwe, vielen Dank. Du bist am Mittwoch, wo der Podcast dann erscheint, nicht in Zwickau. Du bist im Schloss zugange.
Ich bin im Schloss.
Ich bin der Schlossherr sammelt Briefmarken.
Der Schlossherr sammelt auch Briefmarken. Und das ist eine Doppelbriefmarke, die da heißt Rüdiger Schnupphase und Jürgen Rath.
Okay. Gibt es noch Resttickets?
Resttickets gibt's und wir gucken dort natürlich die zweite Halbzeit in Zwickau.
Echt?
Auf der Leinwand.
Sehr schön. Dabei viel Spaß. Uwe, vielen Dank.
Danke auch.
Ja, Tino, das war schon aufschlussreich, interessant und fand ich viele gute Aspekte, die wir da gehört haben.
Vor allen Dingen den ein oder anderen neuen Aspekt, der unser Puzzle und unsere Puzzleteilsuche nach
unsere Briefmarkensammlung.
Das ist natürlich das neue Wording, hätte ich jetzt gleich noch gesagt. Also wir reden jetzt nicht mehr von Puzzleteilen, sondern von einzelnen Briefmarken, die eine Sammlung ergeben und in dem Fall eben die Dynamo-Krisensammlung des Jahres 2024. Ne, da sind wir um 2-3 Marken jetzt reicher geworden. Du hast es vorhin gesagt, ja, die Sammlung sieht sich jetzt nicht besonders schön an, hat aber einen gewissen Seltenheitswert. Was ausscheidet, niemand will mit uns tauschen. Da bin ich mir relativ sicher.
Was wird denn das am Samstag? Also über Ringsburg wollte Heiko Scholz heute noch gar nicht groß sprechen. Verstehe ich auch, zu wichtig ist die Partie beim FSV Zwickau. Fangen wir an, dann wieder zu hoffen, wenn wir in Regensburg gewinnen sollten? Also kommt dann die Fraktion Optimismus wieder zu Hochkonjunktur?
Dann sage ich jetzt, ich möchte über Regensburg heute auch nicht reden. Zu oft habe ich schon daneben gelegen.
Gut, Tino, gut. Man kann aber dann am Ende der Woche über Regensburg mal zumindest nachdenken. Das Ganze beim Radeberger Spieltagstipp. Wir tippen nicht, keine Angst, aber ihr könnt tippen und da in der Dynamo-App tolle Preise gewinnen. Das Ganze mit unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner. So, Tino, wann steht das nächste Läufchen an?
Kann ich dir ehrlicherweise noch nicht sagen. Ich denke, ich werde diese Woche eine kleine Runde drehen.
Logisch.
Aber, logisch, ne? Weiß aber ehrlicherweise noch nicht wann, aber es wird passieren. Wahrscheinlich gut. Donnerstag.
Sehr schön. Und was ist eine kleine Runde, so 22 Kilometer?
Nein, ich denke irgendwas zwischen 8 und 12.
Okay, dabei viel Spaß. Ich wünsche dir eine gute Restwoche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Du musst uns aber noch eins jetzt verraten, Jens, wenn ich dir mein Rundenpensum gesagt habe oder verraten habe, sag du es, wie es jetzt mit dem Schokoladenkonsum aussieht. Hat sich's eingepegelt übers Wochenende?
Nein.
Immer
also
noch nicht.
Nein. Also der Samstag war krass, also der war wirklich krass. Und am Sonntag war ich ja dann auch beschäftigt am Abend beim Handball. Aber besser, richtig besser geworden ist es noch nicht. Ich hoffe jetzt auf Besserung. Ich bin ja jetzt mal für ein paar Tage unterwegs. Da hoffe ich auf Besserung. Ich werde mir keine Schokolade mitnehmen. So.
Okay. Dann habe ich noch eine Frage. Wenn Mittwochabend Europapokal ist für Dynamo, hast du dann besondere Süßigkeiten parat liegen?
Nein. Weil ich das Spiel, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich werde das Spiel leider aus Gründen nicht verfolgen können. Ich lasse es mir von dir dann erzählen oder guck es mir im Nachgang nochmal an.
Gut, ich muss dich aber jetzt nicht über die sozialen Medien oder diverse Kanäle informieren. Du wirst dir selbst
relativ zeitnah nach Abpfiff das
Ergebnis besorgen.
Das werde ich mir auf jeden Fall machen. Gut. Also ich glaube, ich werde dann auf jeden Fall wissen, wie meine Laune dann morgen Abend bestellt ist.
Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Entlocke dir dann nächste Woche, wo du gewesen bist.
Wir werden nächste Woche von dem Ort sprechen, wo ich jetzt dann hinreise. Also von daher wird unsere nächste Folge von dort kommen.
Oh, sehr gut.
Gutes Teasing, oder?
Das ist sehr gut. Also besser kriegen die es bei den Daily Soaps auch nicht hin. In diesem Sinne müssen wir es jetzt so stehen lassen. Jens, gute Reise. Und ich bin gespannt, von wo du dich nächste Woche zuschaltest.
Bis dahin, Tino.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.